Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.
Hallo zurück zu einer weiteren Sonderfolge von Wenden bitte zum Thema Circular Economy. Ich bin Mandy Schossig aus dem Öko-Institut und begrüße euch zu unserem Best-of des zweiten Online-Forums zur Circular Economy. Das fand am 24. September statt und hatte zum Thema Rohstoffgewinnung aus der Stadt anthropogene Rohstofflager. Kurz zur Erinnerung, das Öko-Institut veranstaltet sein Wissenschaftsforum zum Thema zirkuläres Wirtschaften mit 3 Online-Foren, wo wir uns verschiedene Sektoren und ihre Herausforderungen für die Circular Economy anschauen. Und in einer Abschlussveranstaltung dann Anfang November in Berlin bringen wir diese Erkenntnisse aus den digitalen Diskussionen zusammen und schauen nochmal sehr gezielt auf Geschäftsmodelle und auf Gerechtigkeitsfragen bei der Circular Economy. So, jetzt zurück zu unserem zweiten Online-Forum. Hier steht die Frage im Mittelpunkt, welche Rohstoffe sind in unseren Städten verborgen, konkret im Fahrzeug- und im Bausektor? Hier wird ja schon einiges recycelt, insbesondere beim Stahl, im Bauwesen. Und trotzdem gibt es natürlich viele Potenziale noch, um diese Recyclingquoten zu steigern. Ihr hört dazu gleich als erstes Christian Dirks vom IFOR-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg mit einem Input zum Urban Mining. Viel Spaß beim Hören.
Was ist Urban Mining? Da ziehe ich einfach mal die Definition vom Umweltbundesamt heran. Die sagen nämlich, Urban Mining ist die integrale Bewirtschaftung des anthropogenen Lagers mit dem Ziel, aus langlebigen Produkten, Gebäuden, Infrastrukturen und Ablagerungen Sekundärrohstoffe zu gewinnen. Also es geht darum, Sekundärrohstoffe zu gewinnen, und zwar durch die integrale Bewirtschaftung des anthropogenen Lagers. Das ist die Gesamtheit all der Rohstoffe, die wir als Menschen irgendwann mal aus der natürlichen Umwelt rausgenommen haben und bei uns irgendwie verbaut haben, die also nicht dissipativ eingesetzt wurden, sodass sie jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, sondern die noch irgendwo bei uns in unserer von uns gemachten Umwelt da sind und die wir theoretisch wieder rausholen können. Und beim Urban Mining geht es genau darum, diese Wertstoffe wieder rauszuholen oder das wieder zurückzugewinnen. Das kann sogar tatsächlich bergmännisch sein, kann man sozusagen sagen. Also anstatt Steine aus dem Boden zu gewinnen, Steine aus Gebäuden gewinnen zum Beispiel. Dazu gehört aber auch ein Stoffstrommanagement. Das heißt, wir müssen ja auch erstmal wissen oder herausfinden, wo eigentlich wie viel von welchen Rohstoffen liegt, wie wir da rankommen und wie wir die dann wieder aufbereiten können. Das heißt, das gehört alles mit zum Urban Mining. Und ich würde sagen, das Urban Mining ist sozusagen ein Bestandteil der Kreislaufwirtschaft, der sich besonders auf dieses anthropogene Lager zieht. So, was ist denn in unserem anthropogenen Lager überhaupt? In 2010 hatten wir über 50 Milliarden Tonnen Material in Deutschland verbaut. Und das wird von Jahr zu Jahr mehr. Also wir haben ungefähr einen Zuwachs von fast 1 Milliarde Tonnen pro Jahr. Das ist pro Person etwa 10 Tonnen Material, die dazukommen. Also nicht 10 Tonnen Material, die drin sind, sondern die jedes Jahr dazukommen pro Person. Das ist also ganz viel, also wirklich wahnsinnige Mengen an Material, die wir haben. Der größte Teil ist entweder im Wohn- und Nicht-Wohnbau oder im Tiefbau. Also Hoch- und Tiefbau machen den größten Teil unseres Lagers aus. Und die Metalle sind die werthaltigste Fraktion, aber die Mineralik ist die größte Fraktion. Ich werde hauptsächlich über Mineralik reden, weil das mein Hauptthemengebiet ist, aber es geht auch ein bisschen um Stahl. Und vom Stahl, der in Deutschland überhaupt gebraucht wird, also vom gesamten Stahlbedarf in Deutschland, ist etwa 1/3 aus dem Bausektor. Die Tendenz immer noch steigend, das wird nicht unendlich so bleiben, da komme ich später zu, aber aktuell ist die Tendenz noch steigend. Und der Einsatz ist vor allem als Bewährung im Stahlbeton und in reinen Stahlkonstruktionen. Das heißt, wir bauen halt viel in Stahlbauweise und in Stahlbetonbauweise und für beides brauchen wir Stahl, und zwar in sehr großen Mengen. Das heißt aber auch, da wir schon lange Stahl nutzen, kommen jetzt trotz der langen Lebenszeiten von Gebäuden jetzt schon große Mengen Stahl wieder zurück. Etwas über 6 Millionen Tonnen altem Stahl- und Eisenschrott sind aus dem Baubereich wieder rausgekommen. Und die Sammelquote ist ziemlich hoch. Also die ist nicht super gut erfasst, muss man dazu sagen. Aber die Schätzungen liegen alle so zwischen 97% und 99% Sammelquote für Stahl und Eisen. Bei der Mineralik etwa 600 Millionen Megagramm, Mg-Megagramm, das ist das gleiche wie Tonnen an mineralischen Gesteinskörnungen, brauchen wir jedes Jahr in Deutschland. Der größte Teil davon kommt aus Naturstein und Kiesen und Sanden, aber etwa 13% im 2020. Das ist ungefähr konstant langfristig, etwa 13%, also über 75 Millionen Tonnen sind Recyclingbaustoffe, das heißt Gesteinskörnungen, die aus altem Beton und Bauschutt hergestellt wurden. Und weitere 4% sind industrielle Nebenprodukte. Das ist zum größten Teil Stahlschlacke, vor allem Konverterschlacke, die da eingesetzt wird. Das Bauabfallaufkommen sind etwa 220 Millionen Tonnen, aber daraus werden nur etwa 77 Millionen Tonnen rezyklierte Gesteinskörnungen hergestellt, weil ein großer Teil unter die sogenannte sonstige Verwertung fällt. Da komme ich später nochmal zu. Sonstige Verwertung ist ein interessanter Rechtsbegriff. Das ist nämlich kein Recycling, sondern ganz erlaubt würde ich sagen, ein sehr, sehr starkes Downcycling. Das sind hauptsächlich Verfüllmaßnahmen. Ganz viel, dass alte Steinbrüche wieder zugefüllt werden. Das heißt, wir holen Primärgestein daraus und füllen die dann wieder zu mit alten Bauschutt zum Beispiel oder zum größten Teil eigentlich Steine und Erden, also Bodenaushub und so weiter, mit dem wir bisher nicht viel anfangen können oder wollen. Das heißt, das sind riesige Mengen, die wir da einfach wieder verfüllen. Das heißt, da ist eindeutig noch Luft nach oben. Wir haben theoretisch sehr, sehr hohe Verwertungsquoten, wenn man diese sonstige Verwertung mitzählt, in dem mittleren 90%-Bereich, aber halt vor allem minderwertige Verwertung. Und das ist ein bisschen schade. Und wir haben ja durchaus einige Probleme. Also in Deutschland wird Deponieraum knapp. Wir wollen möglichst wenig neue Deponien bauen. Wir wollen möglichst wenig, gerade auch Bauschutt, überhaupt deponieren. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz lässt das auch eigentlich gar nicht wirklich zu. Und es kommt jetzt oft dazu, dass da, wo viel Mineralik als Abfall sozusagen anfällt, aber wenig Nachfrage ist, also wo das Verhältnis von Angebot zu Nachfrage sehr hoch ist, also viel Angebot pro Nachfrage, dass wir von da viel von der Mineralik lange Strecken wegfahren, wo es günstiger ist, es zu deponieren oder zu verfüllen oder sonstig zu verwerten. Das heißt, wir haben oft sehr, sehr lange Transportwege. Gleichzeitig sind Rohstoffe gar nicht so super verfügbar. Also Sand und Gestein sind regional unterschiedlich verfügbar und in unterschiedlichen Qualitäten. Das heißt, auch das kann es eigentlich interessant machen, höherwertig zu verwerten. In 2010 war es noch so, dass wir ein Verhältnis von Zu- und Abfluss im Gebäudebestand von 3:1 hatten. Das heißt, wir haben dreimal so viel Material in den Gebäudebestand reingebaut, wie wieder an Material rauskam. Das heißt, dieses anthropogene Lager, von dem ich gesprochen habe, das wächst und wächst und wächst noch immer. Aber das wird nicht unendlich so weitergehen. Also wir gehen davon aus, dass die Bautätigkeit zurückgehen wird und dass wir auch effizienter werden, auch beim Bauen. Und dass von den großen Mengen, die in den letzten Jahrzehnten eingebaut wurden, auch wieder mehr zurückkommt. Dass also sozusagen sich dadurch das Verhältnis nicht ganz umdreht, aber fast umdreht. Also wir gehen davon aus, dass in 2050 eher ein Verhältnis von so 1 zu 1,5, das heißt, dass anderthalbmal so viel wieder rauskommt aus dem Gebäudebestand, als reingeht. Dann würde man denken, okay, das ist ja super, dann haben wir ja in 2050 überhaupt kein Problem mehr und können einfach unseren gesamten Primärmaterialbedarf aus Recyclingrohstoffen decken. Es ist so, die Autoren der Studie haben das gerade bis 2017, die haben gerade nochmal die Zahlen aktualisiert, das weiß ich, und sagen jetzt eher 1 zu 1,3, das heißt, das Verhältnis ist nicht ganz so stark. Und wir haben natürlich Verluste beim Recycling, das heißt, sie gehen davon aus, dass trotzdem wahrscheinlich keine vollständige Deckung des Bedarfs im Hochbau durch Recyclingmaterialien möglich sein wird, auch in 2050. Wir haben Anfang dieses Jahres eine Studie veröffentlicht, wo wir uns angeschaut haben, was denn passieren würde, wenn wir die Mineralik, also vor allem Altbeton und Bauschutt, aber auch Stein und Erden sind auch davon betroffen, aber vor allem erstmal die Mineralik aus dem Hochbau, wenn wir die höherwertig verwerten. Wir gehen davon aus, dass wir Betonbruch hier nach oben schieben in einen höherwertigen Verwertungsweg. Da wird dann Primärgestein ersetzt, deswegen dieses Minus. Und das wird dann in diesem mittleren Verwertungsweg, wird dann der Betonbruch wahrscheinlich durch Bauschutt und Steine und Erden ersetzt, weil es gibt viele Anwendungsbereiche hier, wo aktuell Betonbruch eingesetzt wird, aber was auch sehr gut mit gemischtem Bauschutt und Steinen und Erden funktionieren würde. Und dann würde die Verfüllung weniger werden. Dann hätten wir weniger Material, das wir verfüllen müssten. Gleichzeitig, dadurch, dass wir in der hochwertigen Verwertung Primärgestein einsparen, haben wir auch viel weniger Löcher sozusagen in den Steinbrüchen, wo wir verfüllen müssen. Das heißt, es würde gleichmäßig weniger werden ungefähr. Und was passiert ist, wir haben Recyclingmaterial, was jetzt mehr zu einer Aufbereitungsanlage transportiert wird, wo es dann stationär hochwertig aufbereitet wird und dann wieder zu einem Einsatzort transportiert wird. Gleichzeitig wird dadurch dann der Abbau und der Transport von Primärmaterial, also von primärem Gestein, weniger, weil wir das hier dann da ersetzen. Und gleichzeitig wird auch die mobile Aufbereitung und der Transport zur Verfüllung weniger, weil wir dann weniger Material verfüllen müssen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Aufbereitung selbst von Gestein, genauso wie die Herstellung von Primärgestein, die ist gar nicht so emissionsintensiv, ne? Sondern es geht vor allem um die Transporte, die große Auswirkungen haben. Und insgesamt sind es etwa 12 Kilo, die wir einsparen können pro Tonne Beton, wenn wir das etwas höherwertiger verwerten. Das heißt, Transport ist relevant. Für Recyclinggesteinskörnung wollen wir nicht das Feinmaterial haben. Und das macht 20-40% der Masse aus. Das heißt, das müssten wir verfüllen. Außerdem ist es so, dass bei recycelter Gesteinskörnung, weil wir eine höhere Oberfläche haben als bei Kies, brauchen wir wahrscheinlich etwas mehr Wasser und dadurch auch etwas mehr Zement für die Betonmischung. Und das macht es, selbst wenn wir nur ein bisschen Zement mehr bräuchten als für natürliche Gesteinskörnung, könnte das die Ergebnisse sogar negativ machen. Das wäre also nicht so super. Es gibt aber die Möglichkeit, Gesteinskörnung mit CO2 zu beaufschlagen. Das ist sehr interessant. Zement wird ja so hergestellt, dass sozusagen der Kalkstein sehr heiß gemacht wird und dann CO2 da aus der Gesteinskörnung rauskommt. Das heißt, etwa 60% der Emissionen aus der Zementherstellung sind aus dem Stein selbst, gar nicht aus der Energiebereitstellung. Und das kann man theoretisch wieder zumindest teilweise binden. Und da sieht man, wenn man das machen würde, sowohl mit der Gesteinskörnung für Beton als auch mit der Schottertragschicht, würde das die Ergebnisse deutlich verbessern. Das wird jetzt schon an einigen Stellen getestet und ich glaube, das wird sich auch durchsetzen, dass das gemacht wird im großen Stil. Dann gibt es noch die Möglichkeit, aus der Feinfraktion, die Feinfraktion nicht zu verfüllen, so wie das aktuell gemacht wird. Aktuell können wir nicht viel damit machen, sondern zum Beispiel Calciumcarbonat zu gewinnen hoch rein. Das ist einigermaßen energieintensiv in der Herstellung und das würde dann deutlich mehr Emissionen einsparen. Oder wir können die Feinfraktion, und das finde ich super interessant, wieder reaktivieren. Die Feinfraktion ist zum größten Teil der Zementstein, also der Zement, der fein aufgemahlen vorliegt. Und der kann teilweise wieder reaktiviert werden mit deutlich geringeren Temperaturen und ohne dass wieder CO2 austritt, denn das ist ja schon raus. Zum größten Teil jedenfalls. Und wenn wir damit Zement ersetzen, dann können wir damit richtig Emissionen einsparen. Das heißt, in der Zukunft gehe ich davon aus, dass all das, was ich Ihnen eben gesagt habe an Emissionen, gar nicht so relevant sein wird, sondern vor allem die CO2-Bindung, also Karbonatisierung, das wird sehr relevant sein für die Emissionen und eine hochwertige Verwertung der Feinfraktion.
Jetzt hört ihr Johannes Klinge vom Öko-Institut über Qualität und Herausforderungen bei Sekundärrohstoffen und Recycling von Fahrzeugen.
Im Fahrzeugsektor in Deutschland schauen wir uns meistens vor allem den Pkw-Bestand an. Das machen wir nicht anders, einfach weil 49 Millionen Pkw im Bestand dann doch den Bestand von Lkw mit 6 Millionen deutlich klein erscheinen lassen. Wir haben ansonsten ein doch deutlich von Verbrennern geprägtes Bild. Wenn man sich dann die Ressourcen anschaut, die in diesen Fahrzeugen gebunden sind, sieht man vor allem Stahl. Über 70%, hier mit 52,1 Millionen Tonnen fürs Jahr 2023 modelliert, über 70% sind Stahl. Gefolgt von Kunststoffen und anschließend Aluminium. Kupfer, Zinn ist durchaus wichtig, einfach weil sehr wertvoll und mit einigen Aufwendungen verbunden. Und natürlich durch die wachsende Zahl an Elektrofahrzeugen auch 1,3 Millionen Tonnen Antriebsbatterien. Zusätzlich in kleineren Mengen gibt es dann noch Glas, Gummi, Blei, seltene Erden aus Permanentmagneten und auch solche wertvollen Rohstoffe wie Platin, Gold und Silber. Dann Platin vor allem in den Katalysatoren der Verbrennerfahrzeuge enthalten ist, Gold, Silber dann eher in den Elektronikkomponenten. Und wenn wir jetzt diese Ressourcen haben, ist die Frage natürlich, wo gehen diese letzten Endes hin, wenn ein Fahrzeug dann am Ende seines Lebens endlich dann das Zeitliche segnet und abgemeldet wird. Links kommen alle endgültig außer Betrieb gesetzten Fahrzeuge aus Deutschland rein. Und die große Schlange sind die Exporte. Davon zweigt sich dann eine kleine Schlange ab. Das sind die Exporte außerhalb der EU, während doch der größte Teil innerhalb der EU zunächst verbleibt. Nur ein kleiner Teil wird hingegen dann demontiert. Trotzdem sieht man, wenn man das Ressourcenpotenzial in Deutschland anschaut, ist das vergleichsweise zu den Fahrzeugen, die wirklich abgemeldet werden und jedes Jahr hinzukommen, doch relativ klein. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass es tatsächlich in eine anerkannte Recycling-Demontageanlage gekommen ist, dann sieht das Ganze so aus. Wir haben dein Altfahrzeug und dieses muss erstmal trockengelegt werden. Das bedeutet, wir müssen die Flüssigkeiten entfernen, Öle und natürlich bei Verbrennern auch das ganze Benzin, Diesel. Dann geht es um die Demontage ausbaupflichtiger Teile. Das geht zum Beispiel um Batterie. Was auch demontiert wird, sind meistens die Katalysatoren, da diese gewisse Wertanteile, wie zum Beispiel Platin, enthalten. Darüber hinaus gehen immer wieder einzelne Teile zur Wiederverwendung demontiert, eben wenn man sie noch gebrauchen kann. Diese Karosserie selbst wird dann wiederum direkt komplett geschreddert. Das bedeutet, dass zum Beispiel auch der Motorblock meist nicht entnommen wird und auch der Kabelstrang mit den ganzen Kupferkabeln wird ebenfalls einfach direkt in den Schredder gegeben. Allerdings wird das Ganze anschließend auch noch weiter aufgeteilt. Es ist nicht so, dass das damit komplett verloren ist, sondern gerade die Metalle werden erst über den Windsichter in die Schwerfraktion und dann über den Magnetabscheider in den, besonders was Eisen- und Stahlschrott angeht, zum Metallverwerter gegeben und kann damit auch zum großen Teil wiedergewonnen werden. Die Leichtfraktion hingegen enthält dann vor allem Kunststoffe und dort wird hoffentlich ein Post-Shredder-Sortierverfahren angehängt. Ansonsten wäre das tatsächlich zum größten Teil verloren. Wenn es dann um die eigentlichen Herausforderungen im Recycling von Fahrzeugen geht, gibt es verschiedene Punkte, die man sich dabei anschauen kann. Mein Fokus wird vor allem auf Kunststoffe und Stahl sein, einfach weil diese auch dementsprechend im Bausektor durchaus von Interesse sein können, wenn es dann letzten Endes um den Wiedereinsatz der Rezyklate geht. Stahl macht im Vergleich zu den Kunststoffen, wie schon gesagt, den größten Stoffstrom. Gleichzeitig ist die Wiederverwendung im Fahrzeugbau selbst durch die Qualitätsverluste sehr, sehr schwierig. Wir haben beim Stahlrecycling mehrere große Herausforderungen und allgemein haben wir auf jeden Fall sehr hohe Recyclingraten. Für Edelstähle gerade haben wir über 90% Recyclingquote. Gleichzeitig ist es jedoch problematisch, dass im Fahrzeugbau ein recht hoher Kupferanteil dabei entsteht. Also die Stahlfraktion aus dem Schredder hat mit ca. 0,4% Kupfer einen doch erheblich hohen Kupferanteil. Und dieses Kupfer ist nicht nur allgemein verloren, es ist auch noch hinderlich, wenn es dann um die Qualität geht. Also Kupfer vermindert die sogenannte Duktilität. Und für ein Blech, also ein relativ dünnes Stück Stahl, braucht man einen Kupfergehalt von unter 0,06%. Wenn es dann darum geht, dass man Stahl aus Altfahrzeugen neu verwenden will, bietet sich dafür fast nur der Bausektor an. Langfristig jedoch, wir hatten es auch schon gehört, ist es sehr problematisch, dass dort auch immer weniger Stahl verwendet wird, weil der Bausektor natürlich auch seinen eigenen Kreislauf schließen kann und gleichzeitig über mehrere Zyklen sich die Kupferanteile und andere Qualitätsverluste addieren können. Lösungsansätze dahinter gibt es verschiedene. Zum Beispiel kann man eine verpflichtende Demontage von kupferreichen Teilen vorschreiben. Das wäre zum Beispiel das Entfernen des Hauptkabelstrangs und damit schon den Kupfergehalt in der Stahlfraktion aus dem Automobilsektor fast halbieren. Mögliche Änderungen der politischen Rahmenbedingungen könnten dabei aber durchaus Abhilfe schaffen. Es werden zurzeit auf EU-Ebene Rezyklateinsatzquoten für Stahl in PKWs diskutiert und damit könnte auf jeden Fall der Closed-Loop-Ansatz erhöht werden. Insgesamt würde auch die Notwendigkeit zur Materialtrennung, wenn sie gesetzlich festgelegt werden, durchaus weiterhelfen können. Das zweite Thema, was ich behandeln möchte, ist das Kunststoffrecycling. Dort stehen wir meines Erachtens für noch größeren Herausforderungen. Zunächst einmal die fehlende Recyclingfähigkeit von Kunststoffen. Wir haben einfach gerade im Automobilsektor eine sehr große Materialvielfalt, besonders an technischen Kunststoffen. Das bedeutet, wir haben viele Materialien, die aufgeteilt werden müssten in sehr viele einzelne Sortierfraktionen und das lohnt sich in vielen Fällen bisher nicht. Es gibt darüber hinaus auch viele nicht recycelbare Kunststoffverbunde und auch viele gesetzliche Vorgaben, die teilweise Additive verbieten, die wiederum in den älteren Rezyklaten aus den Fahrzeugen durchaus noch enthalten sind. Hinzu kommt die fehlende Wirtschaftlichkeit. Kunststoff ist in vielen Fällen einfach viel zu günstig, als dass sich das Recycling wirklich lohnt. Und wir haben, wie schon gehört, die fehlende Sortierung. Es wird kaum etwas vor dem Schredder demontiert. Und wenn es erstmal in der Schredder-Leichtfraktion gelandet ist, ist es sehr schwierig, daraus dann wiederum werkstofflich zumindest einen Kunststoff zu produzieren, der tatsächlich dann in Produkten wiederum eingesetzt werden kann. Wenn es um den Closed Loop geht, sind natürlich auch die hohen Qualitätsansprüche im Fahrzeugbau ein Hindernis. Lösungen wären unter anderem die Änderung der politischen Rahmenbedingungen. Das bedeutet, es muss sich lohnen, letzten Endes auch vorher Teile zu demontieren. Darüber gibt es zum Beispiel die Diskussion zu Recyclateinsatzquoten, also dass recycelte Materialien wiederum innerhalb des Fahrzeugs eingesetzt werden müssen. Und die EU hat dort den Vorschlag von 25% Recyclat im Fahrzeug gemacht und davon wiederum 25% aus Altfahrzeugen heraus. Gleichzeitig gibt es auch die Diskussion über verpflichtende Demontage und Post-Schredder-Sortierung. Wenn man insgesamt auch Downcycling einhergeht, also dementsprechend eine Verwendung von Kunststoffen gegebenenfalls in anderen Bereichen, wo die Anforderungen nicht so hoch sind, könnte man auch das Ganze über reine Recyclingquoten spezifisch für Kunststoffe lösen. Schlussfolgernd möchte ich sagen, dass es eine diverse Vielzahl von Herausforderungen im Fahrzeugsektor gibt, was das Recycling angeht. Stahl hingegen wird meistens recycelt. Gleichzeitig ist der Einsatz dieser Stahlrezyklate meistens nicht im Fahrzeugsektor möglich. Wir haben die Anreicherung von Kupfer über die Lebenszyklen. Es gibt Prognosen, die sagen, dass wir 2050, wenn wir bis dahin so weitermachen wie heute, ein sehr großes Problem bekommen, weil dann eben diese Vermischung mit neuem Stahl ab einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr funktionieren wird und die Qualität an Stahl nach und nach eben abnimmt. In Zukunft ist auch die Frage, inwiefern die Senke für den Stahl, also in dem Fall vor allem der Bausektor, noch durchaus diese ganzen Mengen an Stahl aufnimmt. Gleichzeitig brauchen wir, um Stahl wirklich zu recyceln und auch im Fahrzeugsektor wiederum einzusetzen, bessere politische Rahmenbedingungen. Das Kunststoffrecycling aus Altfahrzeugen in Deutschland ist dahingegen meines Erachtens komplett am Anfang. Es gibt wenig ökonomische Anreize und meines Erachtens sind da auch verpflichtende Quoten notwendig, dass in irgendeiner Weise was passiert. Die Langzeitstrategie sollte dabei nicht aus den Augen gelassen werden und das bedeutet natürlich, die Kunststoffe müssen defossilisiert werden. Das bedeutet kein Erdöl mehr, sondern stattdessen Recyclate, CCU oder auch biogene Rohstoffe. Ansonsten muss natürlich Urban Mining auch sinnvoll in eine Kreislaufwirtschaft eingebaut werden. Das soll heißen, dass wir die Ressourcennutzung insgesamt eindämmen müssen. Dazu gehört auch die Mobilitätswende hin zur Elektromobilität, eine Wiederverwendung von vielen Teilen und auch eine Reparatur, einfach um weniger Ressourcen insgesamt zu brauchen und damit auch die Möglichkeiten zu schaffen, dass die Recyclate überhaupt ausreichen.
Als dritten Input haben wir Melanie Leitner von der K1 Met GmbH. Sie fokussiert auf das Stahlrecycling mit einem weiteren Input.
2023 hat es so ausgeschaut, dass weltweit ca. 1,9 Milliarden Tonnen Stahl produziert wurden. Mit China mit über 55% war das weltweit der größte Stahlproduzent. Europa hat ca. 256 Millionen Tonnen produziert, knapp 14% der globalen Produktion. Und es ist auch so, dass der Stahlbedarf steigen wird. Wir gehen davon aus, dass wir einen 30% höheren Bedarf an Rohstahl 2050 haben werden als heute, wobei das Wachstum mehr in den Schwellenländern stattfinden wird. Wenn wir uns jetzt die Lebensdauer anschauen, wir haben es heute ja auch schon gehört, dass die sehr variiert, je nach Produkten. Dosen zum Beispiel haben eine Nutzungsdauer von unter einem Jahr, während Fahrzeuge zwischen 5 und 15 Jahre genutzt werden, Gebrauchsgüter 7 bis 15 Jahre, Schienen länger mit 25 Jahren, Industriemaschinen zwischen 30 und 40 Jahren und Gebäude zwischen 20 und 60 Jahren. Das heißt, Gebäude werden eigentlich am längsten genutzt und deshalb mit dem größten Sektor kommen da auch sehr viele Rohstoffe zurück. Was es jetzt noch heißt, spannenderweise ist, dass 70% des jemals produzierten Stahls heute noch in Gebrauch sind. Das heißt, man merkt daran, dass in den letzten Jahren vor allem der Stahlbedarf extrem zugenommen hat und wir bis jetzt nur 30% recycelt haben. Jetzt haben wir vorher gehört, dass im Automobilsektor das sehr schwierig ist, den Stahl wieder einzusetzen oder den Schrott wieder einzusetzen. Es stellt sich natürlich die Frage, wohin kommt der Schrott, wenn er nicht in Europa gebracht wird? Es ist so, dass die EU ein Nettoexporteur von Schrott ist. Das heißt, dass die EU mehr Schrotte exportiert, als sie importiert. Der Grund dafür ist, dass eben die Schrottqualität zu gering ist oder minder ist für die hohe Qualität an Stahl, die wir in Europa herstellen und auch kaum Recycling angewandt wird. 2022 wurden 17,6 Millionen Tonnen Schrotte exportiert, während knapp 4 Millionen Tonnen importiert wurden. Was sehr schade ist, denn Schrott ist eine sehr wertvolle Sekundärressource. Eben einerseits, weil es extrem viel Eisen drinnen ist, das man wiederverwenden kann. Im Stahlsektor, auch als Kühlmittel wird es bereits eingesetzt. Ressourcenschonung und die Transformation der Stahlindustrie ist ja eh gerade in aller Munde. Das heißt, der Stahlschrott ist auch wichtig für die klimaneutrale Stahlerzeugung. Jetzt ist es so, dass die verfügbare Schrottqualität kein hundertprozentiges Recycling erlaubt. Es gibt sogenannte Störelemente, die die Produkteigenschaften des Materials beeinflussen können. Dazu zählen Kupfer, Zinn, Nickel, Molybdän und noch ein paar weitere. Und diese können die metallurgischen Prozesse verändern. Das heißt zum Beispiel Schmelzpunktänderungen hervorrufen, wodurch funktionierende Prozesse nicht mehr möglich sind. Und wenn wir uns jetzt die unerwünschten Einflüsse anschauen, es geht jetzt sehr in die Werkstofftechnik rein, aber ich bleibe beim Überblick. Kupfer ist eben verantwortlich für die Heißrissanfälligkeit. Das heißt, wenn zu viel Kupfer im Stahl ist, führt es zu Oberflächenrissen beim Warmwalzen und Umformen. Molybdän senkt die kritische Abkühlungsgeschwindigkeit für die Martensitbildung, das nicht immer erwünscht ist. Nickel führt zur Verzögerung der Perlitbildung bei längeren Abkühlzeiten und kann eben dadurch zur unerwünschten Bildung von Hartphasen führen. Ein Vorteil von Nickel ist aber auch, dass es die Heißrissanfälligkeit verhindern kann. Also da muss man sehr genau schauen, welche positiven Eigenschaften man von den Elementen haben möchte und welche eher, wenn der Anteil zu hoch ist, welche man eher verhindern möchte. Und Zinn fördert in Gegenwart von Kupfer die Heißrissanfälligkeit, weil es die Bildung von niedrig schmelzenden Phasen hervorruft. Jetzt hat der Johannes eh schon ein bisschen vorab gezeigt, wie Autos aufbereitet werden. Für Schrott im Allgemeinen gibt es eben zwei Verfahren, die industriell angewandt werden. Das eine ist das Schneidverfahren, das andere ist das Schredderverfahren. Jetzt ist es so, dass man da nur nach diesen physikalischen Eigenschaften unterscheidet, aber man nicht genau sagen kann, wie die Fraktionen im Ende beschaffen sind. Das heißt, wie viel Prozent Kupfer sind drinnen, wie viel Prozent Molybdän zum Beispiel. Das heißt, da braucht es weitere Ansätze und da ist jetzt die Industrie gerade dabei, das umzusetzen. Und zwar wird damit Sensorik gearbeitet. Und zwar werden Sensoren an ausgewählten Stellen installiert, einerseits bei der Handsortierung zum Schluss oder auch vorne schon beim Schredder, um genau im Prozess verfolgen zu können, welche Elemente sich worin befinden und wie sie am besten aussortiert werden können. Langfristig gesehen wird dann eine Kopplung hervorgerufen zwischen den einzelnen Verfahren, um eben zielgenauer trennen zu können und mit den Sensoren am Schluss sagen zu können, wo welcher Anteil an Elementen drinnen ist. Das ist ganz wichtig für die Stahlhersteller, weil wenn sie Schrott kaufen, möchten sie keine bösen Überraschungen haben. Sie würden gerne die Qualität bekommen, die sie gekauft haben. Und wenn da draufsteht, es ist ein geringkupferhaltiger Schrott, dann soll es wenig Kupfer enthalten. Es gibt jetzt übergreifende Forschungsprojekte, möchte ich nur kurz anmerken, dass eben da auch mit diversen Projektpartnern versucht wird, Lösungen zu finden. Und wenn man jetzt dann weiß, wie der Schrott beschaffen ist und wenn es möglich ist, reinen Schrott herzustellen, dann kann man über 3500 Stahlsorten herstellen. Jede Stahlsorte ist auf die spezifische Anwendung zugeschnitten und unterscheidet sich in den physikalischen und chemischen Eigenschaften. Aber im Prinzip, je reiner das Ausgangsprodukt, umso höhere Qualität an Stahlsorten kann produziert werden. So, wo soll oder muss die Reise hingehen? Zurzeit ist es noch so, dass Schrotte, die Aufbereitung von Schrotten teurer ist als der Kauf von primären Rohstoffen und gleichzeitig auch durch die Schrottexporte aus der EU hochwertige Materialien verloren gehen. In Europa müssen wir dadurch sicherstellen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben und auch nachhaltig bleiben. Das heißt, Einsparung von CO2 in primären Ressourcen, dass wir einfach schauen, dass wir die Rohstoffe, die wir bereits besitzen, aufbereiten können. Wie? Am besten vorab zu wissen, wie man Verunreinigungen entfernen kann. Das geschieht mit der effizienteren Schrottaufbereitung am Schrottplatz bereits, bessere Charakterisierung und Sortierung, um dann die Qualitätsanforderungen für die jeweiligen Stahlsorten erfüllen zu können. Die EU macht diesbezüglich einiges, also sie fördert die Schrottwertschöpfung. Einerseits beteiligt sich an den Investitionskosten für Industrieanlagen, um eben die Transformation der Stahlindustrie voranzutreiben und eben auch mit diversen industriellen Forschungstätigkeiten, die von der EU gefördert werden, wo eben die gesamte Prozesskette mit einbezogen wird, vom Schrottaufbereiter bis zum Stahlproduzenten, damit da diesbezüglich die Schrotte gut recycelt werden können.
Ja, das war's vom zweiten Online-Forum zum Thema Rohstoffgewinnung aus der Stadt. Wir sehen, auch hier gibt's noch einiges zu tun, um den Bausektor und die Automobilwirtschaft zirkulär umzugestalten. Wenn ihr euch noch für unser Abschlussforum am 5. November in Berlin anmelden wollt, macht das sehr gerne auf www.öko.de/wissenschaftsforum2024. Und nächste Woche hören wir uns dann wieder zu einer weiteren Sonderfolge von Wenden bitte. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Wenden bitte. Der Podcast zu Wissenschaft und nachhaltigen Transformationen.